Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr, die 102,6 Radio Free FM. Montag bis Donnerstag auf diesem Sender zu dieser Uhrzeit, wie immer, die Plattform. Und heute geht es in der Plattform um ein Thema, was sehr viel mit Historie zu tun hat, was ein bisschen in Nähe zum Fechten, zum Sport hat, aber vor allem natürlich der Schwerpunkt auf, sagen wir, der geschichtlichen Handhabe von Schwertkampf und dazugehörigen Podcast. Das soll heute das Thema sein. Und ja, bei mir im Studio begrüße ich den Alexander Fürgut. Alexander, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform, für dich Radio Premiere. Du bist das erste Mal bei uns und gemeinsam sprechen wir eine Stunde dann über Schwertkampf, wie gesagt, mehr über die historische Komponente und die Bewahrung dieses, dieser Gepflogenheitssport, vielleicht am Rande, aber nicht unbedingt, auch dieser Kampfeskunst, sagen wir es mal so. Aber bevor wir schon zu sehr ins Detail einsteigen oder ich zu viel rede, Alexander, wollen wir dich erstmal kennenlernen, dich erstmal vorstellen. Dann würde ich sagen, erzähl den Hörern mal in Kürze ein klein bisschen vorweg, wer du bist, was du machst, wie du auch mit diesem Thema in Bezug stehst. Alles, was so in Kürze wichtig ist für die Hörer, damit die Hörer einfach schon mal Bescheid wissen, wer der Alexander Fürgut ist und wer natürlich da bei uns heute einfach im Studio spricht.
Alles klar. Ja, dann danke, dass ich heute hier sein darf. Alexander Fürgut, mein Name. Ich bin von den Schwabenfedern, wir sind der historische Teil, also vom historischen Fechten, der Fechterabteilung des SSV Ulm und wir machen historisches Fechten auf Deutsch oder auch HEMA auf Englisch. Ja, das ist kurz für Historical European Martial Arts. Das ist eine Gruppe, die habe ich gegründet 2011, also auch schon ein bisschen her. Anfangs noch nicht beim SSV, da sind wir dann erst später dazugekommen. Und wir haben uns von Anfang an eben mit dem historischen Schwertkampf auseinandergesetzt und ich bin da auch im Wesentlichen seit Anfang an Trainer, auch nach wie vor einer von den Haupttrainern. Und weil du auch den Podcast erwähnt hast, ich mache eben auch einen Podcast über das historische Fechten, über den Schwertkampf, wie man umgangssprachlich wahrscheinlich eher sagen würde, nämlich das Schwertgeflüster.
Schwertgeflüster? Mhm. Aha, den Begriff hatte ich jetzt auch nie gehört. Ja, also jedenfalls eine Nähe zum SSV. Ihr habt also dort eine, neben der Fechtabteilung quasi, ist es also eine offizielle Abteilung des SSV dann?
Wir sind Teil der Fechtabteilung.
Teil der Fechtabteilung, ja. Das heißt, alle, die da dabei sind, sind dann Mitglieder beim SSV in der Fechtabteilung.
Genau.
Mhm. Also Menschen, die das auch aktiv betreiben, das Fecht, den Fechtsport und dann so nebenbei eben auch die historische Komponente des Schwertkampfes. Ist das so dann richtig, oder?
Also die Abteilung bietet im Endeffekt beides an. Also das moderne olympische Fechten, wie man das auch eben von Olympia kennt, und das historische Fechten, das, was wir machen. Also das läuft, man kann beides machen, man kann nur eins von beidem machen, je nachdem, was einen da interessiert letztendlich.
Mhm. Ja. Wie hat sich das denn für dich ergeben? Ich meine, ich habe verstanden, dass du wahrscheinlich dann auch, oder nehme an, mit Fechten zunächst begonnen hast, als vielleicht als Jugendlicher, und dann über diese Aktivität irgendwie dann auch mit dem historischen Sport in Berührung gekommen ist oder wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also tatsächlich habe ich kein Fechten gemacht, bevor ich mit dem historischen Fechten begonnen habe. Es war damals so ein Freund von mir, der hat Reenactment gemacht und der wollte zusätzlich zur Darstellung noch das Fechten mit reinnehmen, das Historische. Und hatte damals dann mit einigen seiner Reenactment-Kollegen gesagt, er würde da mal ein bisschen mit dem Training starten und hat mich eben auch gefragt. Ich war sozusagen der einzige Nicht-Reenactor und fast forward, ein paar Monate später war es dann so, dass die Reenactor gemerkt haben, das ist vielleicht doch nicht so das, was sie machen wollen. Aber ich war in dem Moment schon Feuer und Flamme, habe gesagt, das ist genau mein Ding. Und von dem her hat sich das entwickelt. Das habe ich einem Freund zu verdanken, dass ich da reingerutscht bin sozusagen. Der ist dann auch relativ bald weggezogen und dann habe ich sozusagen die Gruppe dann übernommen.
Mhm, ja. Wie war der Begriff Reenactor, war der gerade, oder? Ich habe den Begriff so nie gehört. Wie war der Begriff gerade?
Genau, Reenactment hat er gemacht.
Reenactment, ja.
Also die Leute, die auf Mittelaltermärkten zum Beispiel Darstellung machen, also sich historisch entsprechend Gewanden unterlagern, die nennt man normalerweise, also die machen Reenactment und einer davon ist ein Reenactor.
Ah ja, Begriff kannte ich noch nicht, aber man lernt ja auch immer dazu. Ja, glaube ich, dass so System im Mittelalter, Leben wie im Mittelalter, relativ ja wieder gefragt oder aktuell ist. Es gibt ja auch eben diese ganzen historischen Darstellungen, also die Württemberger Ritter zum Beispiel, die hier auch schon zu Gast waren in der Plattform, die historisch dann einfach Turniere und das Leben in den Mittelalter nachstellen. Ist in diesem Kontext der Begeisterung für so eine Zeit dann eben auch der historische Schwertkampf dann wieder interessant geworden, oder hat es jetzt mal mit diesen, ist das ein Zufall, dass das jetzt so in den letzten, ihr habt gesagt, in den 2010, 2011 habt ihr es, glaube ich, gegründet, ja, dass das so aufgekommen ist, oder was war dann der Grund, dass das so jetzt ein bisschen wieder Popularität erhalten hat?
Also ich sollte vielleicht kurz vorweg sagen, was wir eigentlich genau machen. Mhm. Das historische Fechten funktioniert so, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel frage, wie haben denn jetzt zum Beispiel die Ritter tatsächlich miteinander gekämpft? Oder auch später, ja, die drei Musketiere, D'Artagnan zu der Zeit, was haben die denn tatsächlich gemacht? Und bei Hollywood wird man nicht fündig, das kann man sich, glaube ich, denken, dass das natürlich sehr dramatisiert ist. Aber es gibt ab 1300 Fechtbücher, also Quellen, wo Leute aus der Zeit, die fechten konnten, aufgeschrieben haben, was man denn tun soll mit der entsprechenden Waffengattung. Ja, da steht dann sowas drin wie, der andere versucht dir ins Gesicht zu stechen, dann macht die und die Bewegung, um das sozusagen zu kontern. Mhm. Und das ist letztendlich das, worauf das historische Fechten aufbaut. Ja, die Beschäftigung mit den Fechtbüchern und die Rekonstruktion des Fechtens nach diesen Fechtbüchern. Mhm. Und die sind, so würde man das heute wahrscheinlich sagen, für den Ernstkampf gedacht. Also es gibt auch welche, die sind für so sportliche Auseinandersetzungen. Das gab es natürlich auch schon vor 500 Jahren. Aber viele davon leitet sich eben aus dem Ernstkampf ab. Und worum es da geht, ist Effizienz. Ja, also wenn ich das Gleiche erreiche mit einer Bewegung, die dann auch noch schneller ist, dann mache ich das und dann mache ich da nicht so die große Show. Und das, was man auf Märkten zum Beispiel sieht, auch jetzt im Reenactment, das hat einen anderen Fokus. Also das, was die Leute da machen, die wollen letztendlich darstellen, also zum Beispiel über die passende historische Gewandung, und die wollen unterhalten, indem sie da so ein bisschen Spektakel auch bieten, Schaukampf machen. Das ist aber sozusagen ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir machen, weil bei uns es eben um Kampfkunst geht letztendlich und die Effizienz in der Kampfkunst. Ja, also wenn sozusagen es geht los und nach 10 Sekunden fällt der erste Treffer und dann ist der Kampf beendet. Das ist für eine Darstellung und für ein bisschen Unterhaltung vom Publikum nicht so gut. Mhm. Aber es bildet halt sozusagen die Realität besser ab.
Mhm. Das ist eine Show, wo viel geboten werden soll, viel Action. Beim anderen, bei euch, was ihr macht, geht es wirklich um Wettbewerb. Und Ziel ist mit wirklich, wie du sagst, mit Effizienz oder mit wenig Aufwand den anderen quasi outzunocken. Um es mehr oder weniger so.
Ja, also ausgenockt wird keiner. Wir tragen Schutzausrüstung,
sagen aber mal so, zu setzen. Genau, irgendwo Schachmatt oder zumindest einmal außer Gefecht zu setzen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Also das auf jeden Fall, wobei du sagst, das Schutzausrüstung, es geht nicht darum, hier tatsächlich jemandem Schaden zuzufügen, sondern eben im Rahmen einer Schutzausrüstung, so wie die Wettbewerbe im Fechten ja auch beinhalten, dass die Menschen Maske und Schutzmantel und alles tragen, oder Schutzpanzer, sowas, glaube ich, vorneweg, dass keinem was passieren kann.
Mhm. Ja, also ich würde hier auch wieder trennen, historisch gesehen, könnte das durchaus das Ziel sein, den anderen kampfunfähig zu machen, zu verletzen, vielleicht sogar zu töten. Mit scharfen Schwertern, heutzutage ist es natürlich nicht das, was man macht, ganz klar. Ja, man hat stumpfe Schwerter, die speziell auf den Sport auch ausgelegt sind. Also die sind sowohl stumpf, also die Spitze ist abgerundet, sie haben keine scharfen Kanten, also es gibt keine Schneide, die wirklich schneiden kann. Und die biegen sich auch zum Beispiel im Stich, meine ich.
Ja.
Genau, und dazu passen, wie du sagst, man hat Schutzausrüstung an, zum Beispiel eben Fechtmaske, wie man sie auch aus dem olympischen Fechten kennt, plus ein paar Add-ons, also zum Beispiel die Jacken, die man anhat, die sind dicker gepolstert, einfach weil die Waffen schwerer sind und auch mehr Energie übertragen können.
Ja, und also gravierender Unterschied, das eine ist Show und das andere ist wirklich ein Wettbewerbssport, der dann wirklich mit Turnieren, mit echter Bewertung oder mit echten, ja, Wettbewerbscharakter, mit echten Siegern dann irgendwo zu tun hat. Ja. Also das in der Form, so bei MSSV seit 2011 hast du gesagt, ja. Ist diese historische dieser Schwertsport, oder kann man es einen Sport nennen, im weitesten Sinne schon, oder?
Ja. Man kann das einen Sport nennen, ja. Also ist Kampfkunst ist der andere Begriff, aber Kampfkunst ist ja im Deutschen eh so ein Ding, was man im Ausland nicht trennt.
Ja, gibt es dann auch in anderen Sportvereinen, oder ist das, was ihr beim SSV macht, dann wirklich auf weitem Flur quasi, seid ihr die Einzigen, die sowas machen, oder machen andere Vereine, die jetzt zum Beispiel Fechtsport im Angebot haben, auch sowas? Ist das so, hatte jeder das so nebenbei, oder gibt es das nur bei euch, oder wie, also von der Häufigkeit, von der Besonderheit, wie muss ich das einschätzen?
Da kann ich die Frage von vorher aufgreifen, ob das ein Zufall ist, dass wir uns 2011 gegründet haben. Tatsächlich ist es so, diese Fechtbücher, die wurden der breiten Masse erst durch das Internet so richtig verfügbar gemacht und dementsprechend hat so eine Parallelentwicklung stattgefunden, dass eigentlich so vor 20 Jahren das mit dem HEMA so richtig losging, weil da eben das möglich wurde, dass sich die Leute online vernetzt haben. Und mittlerweile sind wir in Deutschland bei so ungefähr 5000 aktiven Fechtern auf ungefähr 170 Standorte verteilt.
Ja.
Also die meisten großen Städte oder fast alle haben mindestens eine HEMA-Gruppe. Manche größere, wie jetzt München oder Berlin, haben natürlich auch mehrere. Also es ist nicht komplett exotisch, aber klar, 5000 Leute, wenn man das mit anderen Kampfsportarten vergleicht, wie jetzt, keine Ahnung, Karate oder so, ist man natürlich weit von den Mitgliedszahlen entfernt.
Mhm. Ja, also hat aber dann doch eine gewisse Bedeutung und nehme an, dann auch eben auf Deutschland oder auf weiter hinaus Ebene gibt es dann auch entsprechende Wettbewerbe. Also es ist dann schon etabliert, kann man einfach so sagen.
Genau, also es ist auch stark am Wachsen, das kann man ja auch mit anderen Sportarten vergleichen, zum Beispiel olympisches Fechten. Also ich sag mal, im Wesentlichen stagniert das oder in manchen Ländern geht es sogar ein bisschen zurück. Es gibt wenig Länder, wo jetzt irgendwie das olympische Fechten stark am Wachsen ist. Und das historische Fechten aber halt nicht. Ja. Dadurch, dass es jetzt noch so jung ist und viele Leute das auch noch gar nicht kennen, also zumindest jetzt vor der Pandemie, sind die Zahlen der Vereine halt eigentlich von Jahr zu Jahr konstant gestiegen. Und also jetzt sind wir bei ungefähr 5000, muss man gucken, wie es in 5 Jahren aussieht, aber ich würde stark davon ausgehen, dass es dann doch nochmal eine ganze Schippe mehr ist.
Wie viele Aktive sind es bei euch dann beim SSV, bei den Schwabenfedern?
Also der historische Teil der Fechtabteilung hat aktuell, glaube ich, so 85 Mitglieder.
Ah ja, aha. Das ist ja schon
nicht wenig,
ja?
Nicht wenig, ja.
Wie viele Aktive sind dann überhaupt in dem Bereich Fechtsport dann beim SSV? Also nur, dass ich mal ein bisschen so einen Eindruck habe, wie viele Menschen machen das bei euch?
Oh, das kann ich dir nicht sagen, wie viel es insgesamt ist.
Aber mehr auf jeden Fall, also ne? Mehr als jetzt die historischen, nehme ich mal an. Insgesamt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es ist einigermaßen vergleichbar sogar. Ah,
ja?
Aber ich kann es dir nicht im Detail sagen.
Ah ja, aha, ja. Und ihr habt Trainingsgelände unten dann, wo trainiert ihr denn? In der Jahnhalle irgendwo da, oder?
Wir sind in der Eduard-Mörike-Halle, das ist oben in Böfingen.
Ja, die kenne ich, ja. Ah, in der Mörike, da trainiert ihr. Ja, und deine erste Begegnung dann mit Fechtsport war dann in welchem Alter irgendwo?
Also ich habe historisches Fechten angefangen, da war ich Mitte 20.
Ja.
Müsste jetzt gerade zurückrechnen, das müsste 24 gewesen sein, wenn es 2011 war.
Ja.
Und mit dem modernen olympischen Fechten habe ich tatsächlich auch erst so wirklich Kontakt bekommen, nachdem wir beim SSV bei der Fechtabteilung mit eingestiegen sind quasi. Mhm. Ich kannte das natürlich vorher, was die machen, aber so wirklich selber auch mal ausprobiert, war mir bis zu dem Zeitpunkt fremd. Also das ist auch nicht so unüblich. Mhm. Fechten ist ja modernes, tatsächlich was man als Kind anfängt. Ja, da bist du mit 8 oder 10 dabei.
Ja. Ja.
Und teilweise kriegst du, wenn du mit Leuten aus dem Bereich redest, auch gesagt, also wenn du nach 12, 13, 14 anfängst, dann kommst du überhaupt nicht mehr auf ein gutes Level. Aber das historische Fechten ist was, das entdecken viele halt erst als Erwachsene, weil sie zum einen nicht wissen, dass es gibt und die Angebote vielleicht auch erst in den letzten Jahren entstanden sind. Mhm. Das heißt, da ist es nicht unüblich, dass man tatsächlich mit Mitte 20 irgendwie noch in einen neuen Sport einsteigt. Mhm. Und da auch durchaus noch erfolgreich sein kann, zumindest jetzt gerade.
Mhm. Ja, mein Gedanke war auch der ein bisschen gerade, wenn ich jetzt Kinder mit einer Fechtwaffe oder was losschicke, machen die vielleicht Unsinn. Ich meine, bei so einem historischen oder bei so einem Fecht, so einer Kampfkunst, die jetzt mit Waffen zu tun hat, denkt man erstmal, oh weh, das ist nicht ganz ungefährlich. Natürlich habt ihr Ausrüstung, wenn jetzt irgendwo so ein Schwert irgendwo Hand gehabt wird, ist das ja auch wahrscheinlich ganz ungefährlich. Also wenn jetzt einer sich nicht ordnungsgemäß schützt oder jetzt irgendwo ohne sowas mit seinem Schwert umherfuchtelt, Unsinn betreibt, kann es natürlich auch unangenehm werden, sagen wir es mal so.
Ja, also man muss schon einen gewissen Respekt auch vor den Trainingsgeräten bewahren, auch wenn es nicht tatsächlich Waffen sind. Vielleicht dazu auch noch, viele Leute denken, Schwerter, also Originale, wären irgendwie so wahnsinnig schwer. Das ist nicht so. Also für ein Schwert, was man mit zwei Händen führt, also das sogenannte lange Schwert, das hat so 1,5 Kilo. Wenn ich dann es einhändig führe, dann bin ich eher so im Bereich 1 Kilo, vielleicht bis 1,2 oder so. Mhm. Das ist für Kinder immer noch zu viel. Also für Kinder braucht man schon spezialisierte Ausrüstung, wo alles nochmal ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner ist. Das ist schon so. Aber das sind, wenn man es umrechnet, 2 oder 3 Packungen Spaghetti. Ja, also jeder Erwachsene kann das locker mit 1 oder 2 Händen bewegen. Mhm. Das ist gar kein Problem.
Mhm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass es ein wahnsinnig schweres Gerät wäre, wobei wahrscheinlich die Originalmaterialien, die dann vor hunderten Jahren zum Einsatz kamen, andere sind, als die man heute hat. Oder ist das wirklich im Historischen noch genau, was die Materialien, was die Fertigung eben von solchen Fechtgeräten angeht, das gleiche Verfahren wie seinerzeit oder dann doch nicht? Ist nur die Art des Kampfes vergleichbar, aber nicht die Gerätschaft als solche?
Also die Geometrie der Klingen, ja, die kann man durchaus vergleichen. Da versucht man sich auch an den Originalen zu orientieren. Was natürlich anders ist heutzutage, ist, dass unser Stahl eine durchgängige Qualität hat. Also ich kann einfach so einen, keine Ahnung, so einen Meter Industriestahl kaufen und ich weiß, der hat halt überall die gleichen Eigenschaften. Das heißt, der bricht nicht einfach plötzlich mal irgendwie durch. Und wir haben auch sehr reine Stahle. Das ist natürlich nicht ganz das, was man vor 500 Jahren hatte, klar. Aber auch da war die Metallverarbeitung schon erstaunlich gut, muss man sagen, und ist auch über die Jahrhunderte natürlich immer besser geworden. Und also wenn man Original in der Hand hat, das ist schon... Also man versucht da sich natürlich sehr stark dran zu orientieren, aber klar, dadurch alleine, dass die Waffen stumpf sind, mit denen man trainiert, führen die sich ein bisschen anders als eine scharfe Waffe. Mhm. Aber man versucht da schon relativ nahe ranzukommen.
Mhm. Ja. Na, mir ging es nur um diesen Aspekt, dass man ja heute nicht mehr so in der Form, wie man es vielleicht vor hunderten von Jahren irgendwas geschmiedet hat und wahnsinnig aufwendig und vielleicht auch weniger stabil und auch mit weniger Kenntnis der Materialien, dass man das ja heute wahrscheinlich sicherlich stabiler, also, besser, schneller fertigen kann und wahrscheinlich dann...
Also heute auf Federstahl, dann ausflexen, ja, und ab da geht's dann weiter. Früher hätte man halt den ganzen Rohling sozusagen schon geschmiedet. Das ist heute. Gibt immer noch Leute, die das machen, gerade für scharfe Schwerter, weil die auch Sammlerobjekte sind. Aber da bist du dann halt in einem vierstelligen Bereich. Das ist mehr, als man für eine Trainingswaffe ausgeben wollte.
Seit wann gibt es denn überhaupt sowas wie Fechten, überhaupt sowas, dass der Mensch sich mit Klingen, mit Schwertern zur Wehr setzt? Geht das bis in die Steinzeit zurück? Ist da irgendwie was bekannt? Also die ersten solchen Kampfgeräte, wahrscheinlich um sich selber zu bekämpfen, die der Mensch, eine Eigenart, die der Mensch leider Gottes schon immer hat, oder wahrscheinlich auch vielleicht um Tiere damit zu jagen oder irgendwie zu bekämpfen, die angreifen, wilde Bären oder irgend Vergleichbares. Weißt du was, in welche Zeit, also ja, das zurückgeht, wann der Mensch das erstmal Schwerter gefertigt hat und zum Einsatz gebracht hat?
Also Fechten nennt man es normalerweise ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich gegen andere Menschen kämpft. Ja? Ja. Also gegen Tiere ist Jagd oder von mir aus auch noch Selbstverteidigung, wenn man irgendwie im Wald unterwegs ist. Mhm. Aber tatsächlich, die ersten Schwerter gehen ja bis in die Bronzezeit zurück. Mhm. Da davor hat man natürlich noch Speere, wo man, also Steinkeilspeere, wo man natürlich auch nicht so genau weiß, wer hat da gegen wen wann gekämpft. Aber zumindest von der Bronzezeit wissen wir gesichert, da hat man eben diese, zum Beispiel die Antennenschwerter, die auch in Hallstatt und Ähnlichem gefunden worden sind. Und wir wissen halt relativ genau, eben ab 1300, wie gekämpft worden ist mit den Waffen, weil wir da geht das los mit den Fechtbüchern. Es gibt aber dann natürlich auch gesichert davor schon verschiedene Systeme, nur dass wir halt die Systeme selbst nicht kennen, zum Beispiel auch bei den Römern. Sowohl die Legionäre sind ja ausgebildet worden an der Waffe, als natürlich auch die Gladiatoren in der Arena. Nur da wissen wir halt nicht, außer dass Leute das aus zweiter Hand erwähnen, was die genau gemacht haben. Ja. Aber ab 1300, da haben wir halt wirklich die Fechtbücher und da können wir sagen, doch definitiv, da gab es ein ausgeklügeltes Kampfsystem. Das wird sich natürlich nicht erst in dem Moment entwickelt haben, aber da können wir es halt nachvollziehen, wie das im Detail auch ausgesehen hat.
Mhm. Ja, und da gibt es dann wahrscheinlich aus der früheren Zeit, ich meine, in Museen gibt es ja heute noch ganz viele wertvolle Stücke, wahrscheinlich auch noch überlieferte Kampfgeräte oder irgendwie Schwerter aus früheren Jahrtausenden, oder?
Genau, also da hat man natürlich, je früher wir oder je später wir in der Zeit sind, desto mehr hat man da gefunden. Aber man hat sehr, sehr viel, wenn man es quasi weltweit rechnet.
Wie sind jetzt Schwerter denn? Ich weiß, es gibt lang und glaube, es gibt auch kurz. Also welche Typen von Schwertern gibt es denn eigentlich und was unterscheidet dann vielleicht die ganz alten von den neueren? Und sprechen wir ein bisschen über die ganzen Schwerttypen, die man so alle kennt.
Ja, man muss vorneweg nehmen, die Leute in der Zeit haben die meisten Typen nicht unterschieden anhand von einem Namen. Das war halt einfach immer ein Schwert. Nur was ein Schwert war, hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. Das ist auch in anderen Sprachen so. Zum Beispiel im Spanischen heißt das dann halt Spada, aber das ist auch einfach nur Schwert. Heutzutage hat man da eigene Begriffe für, auch weil die Sachen natürlich zeitlich jetzt gleichzeitig trainiert werden, die früher halt 100 Jahre auseinander lagen. Und das erste, was wir eben von 1300 haben, das ist Schwert und Buckler. Also ein Buckler, das ist so ein kleines Schild, was man in der Hand trägt. Und es ist ungefähr so groß wie ein Teller. Ja, also nicht so diese großen Wikinger-Schilde oder die späteren Dreiecksschilde, die man so kennt, sondern ja, so tellergroß hält man an der ausgestreckten Hand und da hat man einhändiges Schwert dazu. Dann, so das nächste Ding, was dann danach kommt, was die meisten Leute kennen, ist das sogenannte lange Schwert oder auch Langschwert. Das ist ein Schwert, das ich in zwei Händen halte. Das geht jetzt zum Beispiel bei mir so ungefähr zwischen Bauchnabel und Brustbein. So, das ist so die richtige Höhe für die Gesamtlänge. Und man hat aber natürlich auch immer einhändige Waffen gehabt. Ja, sowas wie ein langes Messer zum Beispiel. Also das kann man sich wirklich vorstellen, wenn man so ein Messer von der Konstruktion nimmt und man tut es halt auf einen Meter oder so verlängern oder noch länger. Und es gibt aber noch alle möglichen anderen Sachen. Ich habe ja eingangs auch D'Artagnan erwähnt. Das, was die haben, nennt man heutzutage einen Rapier. Das ist eine Waffe.
Rapier.
Ein Rapier,
genau. Ah ja, aha.
Das ist eine Waffe, die ist hauptsächlich, also in dem Fall ja jetzt aus Italien, auf den Stich ausgelegt. Die ist einhändig geführt und was da schon losgeht, ist, dass man einen sogenannten Korb oder ein Gefäß hat. Das heißt, bei den früheren Waffen, bei den Schwertern, hat man einfach eine Parierstange, ja, die links und rechts guckt die vom Griff raus und das ist dann später immer mehr geworden, ja, dass die Hand einfach besser geschützt worden ist. Da hat man dann so Bügel, die erst auch über den Handrücken gehen und die Hand sozusagen einfassen, bis man dann irgendwann auch sowas hat wie das englische Basket Hilt, wo man wirklich, der Name verrät's, Basketkorb, die Hand in so einen kompletten Korb reinlegt, dass die Hand an sich erstmal geschützt ist und dann auch, heute kennt man das vielleicht noch vom olympischen Säbel, da ist ja auch so eine, also der ist auch in einem Gefäß drin, wo der wo ein Bügel über den Handrücken geht.
Ja, ah ja.
Gibt aber auch, muss ich gleich dazu sagen, große Schwerter, also das Größte, was man hat, das ist das sogenannte zweihändige Schwert, auch bekannt als Montante oder Spadone, je nach Region. Und das kann dann wirklich so mannshoch sein, vielleicht sogar ein bisschen übermannshoch. Also ich bin jetzt 1,90, das heißt bei mir ein Schwert mit 1,90, was man beidhändig bewegt, das ist aber dann wirklich was, wo man im Bereich so 2, 2,5, vielleicht sogar 3 Kilo sind. Und das wird mit dem kompletten Körper auch bewegt, weil sonst wird das dann sehr schnell anstrengend. Aber das ist so das Maximum, was man noch verwendet hat.
Das ist aber schon riesengroß. Ich meine, das von der Handhabe mal geschwind wegstecken, ist da nicht drin. Das heißt, du schleppst wirklich dann ein Riesengerät irgendwo umeinander. Und das ist natürlich, was weiß ich, wenn die Menschen historisch zu Pferde unterwegs gewesen sind oder so, schwierig.
Da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil das ist nämlich einer der Hauptfaktoren, den man leicht vergisst. Es war jetzt ja nicht so, dass die Leute aus ihrer Stadt raus sind und sind sie sofort überfallen worden, sondern die meiste Zeit hat man das Schwert halt als sozusagen Notfallversicherung oder auch einfach aus Statusgründen am Gürtel getragen, ohne es tatsächlich zu ziehen. Und da kommen genau die Effekte ins Spiel. Du hast halt diese Trennung, was habe ich denn im zivilen Leben dabei? Nämlich alles, was ich halt noch im Gürtel tragen kann, ohne dass es allzu sehr im Weg umgeht. Und das Militärische und diese großen Schlachtschwerter, nennt man sie auch, die sind halt im militärischen Bereich verortet, eben weil ich sie nicht mehr einfach so transportieren kann. Aber halt so das lange Schwert zum Beispiel, da sind wir so im 1,50 Meter Bereich, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Das kann ich noch am Gürtel tragen, ohne dass ich ständig irgendwo hängen bleibe oder es hinter mir her schleife.
Mhm. Ja, also die, ja, ich meine, die Bilder, wenn man irgendwann mal so historische Bilder sieht, da sind die Schwerter meist vielleicht so einen halben Meter oder so maximal groß, die die Leute dann so auf die Seite da irgendwie wegstecken oder so. Das ist so das ist vielleicht so das typische Bild, was man von einem Schwert irgendwo hat, so vielleicht so 50, 60 Zentimeter, oder?
Ja, das wirkt aber auch ein bisschen so wegen der Perspektive. Die Perspektive hat sich als in die Kunstform natürlich auch erst Richtung Renaissance dann Einzug gehalten. Ja. Also dem darf man nicht so ganz vertrauen. Aber ich sag mal, halber Meter wäre schon sehr kurz. So eher ab 70 bis 90 Zentimeter ist eigentlich das, wo du mit der Klingenwaffe wirklich gut fechten kannst. Also einhändig dann und natürlich auch eben länger, wenn es zweihändig wird.
Das ist ja eigentlich auch genau, ich das überlege, die Distanz quasi, wo du jemand auf Abstand halten kannst. Wenn jemand irgendwo schon auf 60 Zentimeter dran ist es der nah dran, aber 80 irgendwo ist es dann außerhalb der Reichweite eines Armes, dass dir jemand irgendwas tun kann.
Genau.
Das ist wahrscheinlich darin irgendwie begründet. Das ist ein Mindestsicherheitsabstand sozusagen, den geben muss, den dieses Schwert gewährleistet. Sonst hast du, wenn der jetzt nur 30 Zentimeter lang ist, einfach zu nah auch den potenziellen.
Das ist tatsächlich ein Faktor, weil man darf auch im Gegensatz zu modernen olympischen Fechten, historischen Fechten, durchaus den Nahkampf aufnehmen, wenn man eben nah genug dran ist. Also gerade bei längeren Waffen ist es halt so, wenn man die Waffen haben eine gewisse Mindestreichweite und wenn man da näher rankommt, dann lassen die sich nicht mehr so richtig gut einsetzen. Und dann kann man halt so Dinge tun wie den anderen entwaffnen, aber halt eben auch greifen, ja, an den Armen oder ich kann ihn sogar am Körper greifen und dann irgendwie werfen. Ja, dann denkt man jetzt vielleicht eher so Richtung Judo oder so, nur halt das Ganze eben mit noch Schwert in der Hand. Mhm. Und das ist schon ein Risiko, was man eingeht, was man einfach bewusst sein muss. Wobei man da sagen muss, wenn die Waffen kürzer sind, dann kann man sie noch leichter einsetzen, wenn der andere tatsächlich an einem dran ist. Ja, also so ein kleines Messerchen, was man modern hat, da kann der andere direkt vor mir stehen und ich kann das immer noch zum Einsatz bringen. Mhm. Aber ja, man möchte schon auch seine Reichweite auch möglichst gut nutzen. Weil wenn ich weiter wegstehen kann beim Kämpfen als der andere von mir, dann habe ich halt immer den Vorteil. Und das ist schon das, was man auch gerne hat.
Wenn man jetzt an Schwerter denkt, denkt man unweigerlich irgendwo auch vielleicht auch aufgrund von Historien von vielen oder so natürlich irgendwo auch an die Ritter, die dann entweder mit solchen Kettenhemden oder mit irgendwelchen Helmen und Schutz irgendwie oder Vollschutz, also so eine Ritterrüstung drin stecken. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht ja das Schwert und der Schwertkampf deutlich vor die Zeit der Ritter, die ja glaube ich ins frühe Mittelalter irgendwie zurückreicht, dann zurück, also deutlich davor.
Also natürlich haben die schon auf jeden Fall miteinander gekämpft und sind auch entsprechend ausgebildet worden, aber halt nicht so, dass wir das wissen. Mhm. Es ist auch so, diese Fechtbücher, die man da hat, da stehen auch, also die sind häufig tatsächlich an Ritter auch gewandt, mhm. also als es noch Ritter gab natürlich, später dann nicht mehr, und oder zumindest mal an Edelleute, an Adlige. Und man hat dann so Dinge, die man im sogenannten Bloßfechten hat, also wo ich quasi keine weitere Rüstung habe, außer halt Alltagskleidung, ja. Das ist so die eine Variante, also ich bin im zivilen Leben unterwegs, bin aber natürlich bewaffnet, weil das waren halt die Zeiten. Es gibt aber auch in den gleichen Fechtbüchern Stellen, wo es explizit zum Beispiel um den Kampf in Rüstung geht, ja. Also was mache ich denn, ja, auch mal auf dem Pferd, ja? Ich bin auf dem Pferd, bin in einem Zweikampf, das kann auch zum Beispiel ein gerichtlicher Zweikampf sein, wie verhalte ich mich denn da, ja. Da kann es dann auch sein, ich starte zum Beispiel mit dem Speer, dann verliere ich den Speer oder er bricht ab oder ich werde vom Pferd geworfen, steige ab, was auch immer. Dann geht es mit dem Schwert weiter und aus irgendwelchen Gründen kommen wir noch näher ran und dann sind wir im Ringen, im Harnisch, wo dann vielleicht sogar ein kurzer Dolch zum Einsatz kommt, weil das Schwert schon wieder zu lang ist dafür.
Verstehe, ja. Aber nochmal auf zum Beispiel historisch die Römer zurückzukommen. Hatten die Römer dann auch Schwerter im Einsatz oder haben die mehr diese Stoßwaffen und Lanzen und sowas irgendwie gehabt? Oder was haben die Römer?
Die Römer hatten Schwerter.
Die hatten Schwerter auch.
Das römische Schwert heißt Gladius.
Richtig, das erinnert mich irgendwie an Asterix. Oder?
Genau.
Ja, genau.
Ja. Also die hatten natürlich auch Speere, das ist ja auch bekannt. Zum Beispiel Spilum hat man dann geworfen. Ja. Verschiedene Taktiken, die sie über die Jahrhunderte hatten, aber sie hatten halt auch immer ein Schwert dabei, hatten eben dieses große Schild von den Legionären, wo sie eben mit der, also das Gladius war auch eher eine Stichwaffe, geht man heute davon aus, soweit ich weiß, mit der sie da gekämpft haben. Nur wir wissen eben nicht genau, was sie da gemacht haben. Es gibt, also wenn man ein großes Schild hat, hat man nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man sich da bewegen kann. Also man kann da schon Vermutungen anstellen, aber wir wissen es halt einfach nicht, weil keiner da hingegangen ist und das mal aufgeschrieben hat und gesagt hat, Legionäre müssen das kennen. Stich von rechts, Stich von oben, Stich von unten. Und ab 1300 haben wir das aber, ja. Also ab dem Spätmittelalter haben wir wirklich Anleitungen, wo 1:1 drinsteht, A, B und dann macht C.
Mhm. Ja, und in der Zeit davor gibt es keinen Niederschrieb, aber man hat halt Waffen gefunden und kann dann einordnen aufgrund, was weiß ich, der Materialeigenschaft oder des Designs, in welche Epoche es gehört, oder? Also wenn ich jetzt was ganz Altes ausgrabe, erkenne ich, ob das jetzt in der Römerzeit, ob das in der vorigen Zeit, was weiß ich, schon 10.000 Jahre zurück meinetwegen, irgendwo in der längst vor, vor Zeit der Zeitaufzeichnung irgendwo gefertigt und genutzt wurde, ist das irgendwie, oder kann man vom Anblick und von der Technik irgendwo, also der Arbeit, das wie sie arbeitet, ist irgendwie erkennen?
Klar, also ich meine, zum einen hast du natürlich, wie sehr die Sachen verwittert sind, also was die Spuren dran sind, aber auch das Material, ja, Sachen aus der Bronzezeit sind halt, der Name verrät das schon, aus Bronze, und bestimmte metallverarbeitende Verfahren wurden halt erst mit der Zeit entwickelt. Und natürlich gibt aber auch die Form Aufschluss über die Verwendung, ja, also so ein Gladius hat halt für seine Zeit, ja, also die sind natürlich auch nicht, römische Geschichte ist lange, die sind nicht immer einheitlich, aber die haben eine bestimmte charakteristische Form, die sich auch aus der Fechtweise und aus den Möglichkeiten gibt, die man metallurgisch hatte. Und aber eben auch spätere Waffen, ja. Also du kannst natürlich, wenn du so ein Schwert siehst, kannst du das alleine schon durch seine Form so ein bisschen einordnen, was man damit macht und auch in welche Zeit das Ganze fällt. Oh ja. Das ist natürlich noch nicht wissenschaftlich aufbereitet. Klar, da kann man noch Materialtests machen, um das noch genau zu bestimmen. Es sind natürlich auch Fälschungen im Umlauf, das muss man auch immer bedenken, dass nicht jedes Ding, was man irgendwo auf einer Burg sieht, auch ein Original ist. Aber prinzipiell kann man das schon einordnen.
Mhm. Alexander, und wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was macht ihr, wie trainiert ihr, wie häufig trainiert ihr, geht ihr auf Wettbewerbe? Gib uns einfach mal ein bisschen eine Vorstellung von den Aktivitäten, was ihr ja da seit 2011 aufgebaut habt, was ihr tut. Damit wir ein bisschen einfach eine Vorstellung bekommen.
Ja, also aktuelles Training sieht so aus, wir haben montags und donnerstags langes Schwert, dienstags ist Rapier. Und montags ist auch immer unser Anfängerkurs. Den starten wir zweimal im Jahr, immer im April und im Oktober. Und wenn man da einsteigen möchte oder es einfach auch nur reinschnuppern und mal anschauen möchte, ist das auch immer die beste Gelegenheit. Das findet man über die Homepage, also schwabenfedern.de unter Termine, kann man sich das anschauen. Und im Endeffekt, was wir machen, ist ein modernes Kampfsporttraining. Ja? Also das ist natürlich wichtig, dass alles sicher zugeht, das hatten wir ja vorher auch schon. Und wir trainieren mit Schutzausrüstung, das heißt Fechtmaske, entsprechende gepolsterte Jacke, gepolsterte Handschuhe und eben spezielle Trainingswaffen. Unser Ziel ist, dass die Leute am Ende frei fechten können. Das heißt, dass sie ihre Sachen anwenden können. Was wir eben nicht machen, ist Darstellungen oder irgendwelche Choreografien einüben, sondern die Leute sollen das frei können. Ja? Also da kommt jemand auf dich zu, der hat eine vergleichbare Waffe wie du in der Hand. Oder ja, Trainingsgerät, Waffe ist eigentlich falsch gesagt. Und der macht irgendwas und egal was der macht, du kannst damit umgehen, du kannst das sozusagen beantworten, du kannst versuchen, den Treffer zu setzen und selbst getroffen zu werden. Das ist ein bisschen das, worum es bei uns geht.
Mhm.
Und wir sind relativ aktiv, was Wettkämpfe angeht. Also wir haben zum Beispiel den, ich glaube, inzwischen dreimaligen deutschen Meister bei uns im Langen Schwert. Ich bin selbst auch auf der Weltrangliste, glaube ich, aktuell irgendwo Platz 150 oder so.
Oh ja.
Es klingt jetzt natürlich besser, als es ist. Man muss bedenken, das ist alles Hobbysport. Ja, also keine Leute, die wirklich Tag für Tag, jeden Tag trainieren. Darum hat man auch als Hobbyist noch eine Chance, da irgendwie reinzukommen. Aber das ist schon was, was uns auch relativ wichtig ist. Muss natürlich keiner machen. Also das ist auch klar. Man kann auch einfach sozusagen nur trainieren. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man das möchte, sich mit anderen messen, auch in einem sehr freien Umfeld, wo man eben auch den anderen greifen darf, auch in sogenannte Ringen am Schwert gehen darf.
Ringen am Schwert?
Ringen am Schwert, genau.
Ja. Was ist Ringen am Schwert?
Na, eben dieses, wenn ich so nah dran bin, dass das Schwert selbst nicht mehr so richtig gut einsetzbar ist, wenn ich zum Beispiel dich greife und versuche zu werfen, ja? Aha. Also Ringen kennt man ja, als ja, ja. Man versucht sie zu werfen. Ringen am Schwert ist eben in unserem Kontext dieses, man ist so nah dran, dass das eine Option wird.
Also du packst ihn auf gut Deutsch irgendwo im Kragen, versuchst ihn irgendwie hinzuwerfen, also Ringen angewandt, ohne dass dann das Schwert zum Einsatz kommt, oder hältst du ihm das Schwert an den Kragen und sagst, fall hin oder...
ja, sozusagen. Also ja. Wenn man das Schwert zum Einsatz bringen kann, ist das immer die erste Wahl, aber es kann eben sein, dass sich das aus der Situation heraus nicht mehr ergibt, und ja. Bevor man sich dann sozusagen selbst treffen lässt, kann man immer noch sagen, gut, vielleicht habe ich ja die Chance, den anderen zu Boden zu bringen, dass der sein Schwert nicht mehr einsetzen kann.
Mhm. Jetzt werden natürlich, wenn ich höre schon wahrscheinlich jetzt den einen und anderen sagen, das ist ja aber richtig gefährlich und man muss für euch Angst haben. Nein, dem ist wahrscheinlich nicht so, oder? Oder was sagst du denjenigen, die da jetzt Sorge tragen, dass ja, ihnen jemand von euch dann irgendwo, ja, was weiß ich, was antun könnte?
Nee, also wir haben natürlich ein Auge drauf, dass das alles sicher abläuft,
ja.
Und wir haben auch eine sehr gute Unfallstatistik. Also wenn ich das mit Leuten vergleiche, die jetzt zum Beispiel Fußball machen oder andere Ballsportarten, Handball oder so, würde ich sagen, die humpeln ganze Ecke öfters nach Hause, als das bei uns irgendwie ein Thema ist. Mhm. Natürlich, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass man sich irgendwas tun könnte. Das ist halt so wie bei jedem Sport, es tritt mal einer falsch und dann hat er irgendwie was an den Bändern. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Ziel, dass das passiert, mhm. Sondern was, wo wir sehr stark darauf achten, dass das sicher abläuft alles.
Aber es sind alle noch am Stück geblieben, ist noch keiner irgendwie jetzt durch ein Schwert in dem Sinne zu Schaden gekommen, dass er dann ohne Kopf nach Hause gekommen wäre oder irgend sowas, das alles nicht. Also, schon weil ihr die Schutzausrüstung habt, also dass jetzt nicht wirklich ernsthaft was passieren kann.
Ja, also sowas wie einen gebrochenen Finger hat man natürlich über die Jahre schon mal gehabt, aber das sind dann halt wirklich Unfälle, wo irgendwo die Schutzausrüstung versagt oder man auf eine Art trifft, die eigentlich nicht vorkommt. Aber ich glaube tatsächlich, die einzige Male, wo jemand ins Krankenhaus musste, war tatsächlich bei einem Bänderriss, weil er sich vertreten hat. Das kannst du halt leider bei jeder Sportart nicht ausschließen, wo er sich bewegt.
Die Waffen, die ihr einsetzt, das sind dann, ja, beschafft sich jeder eine Waffe oder hat dann der Verein entsprechend dieselbigen oder hat jeder mehrere Waffen oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, allein, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht lachen, aber einen Waffenschein dafür benötigt. Ich meine, das ist ja dann doch vielleicht nicht ganz ungefährlich, mit so einem Gerät dann irgendwo in der Straße anzusitzen, zum Sport zu fahren. Wie geht das oder wie ist das? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt jemand, ihr habt 1,50 oder irgendwas lange Schwert, und du jetzt mit sowas in die Straßenbahn kommst und zum Sport gehst und hast jetzt hier ein Schwert, einen Meter oder 80 Zentimeter was dabei, dann denke ich mir, oh Gott.
Also bei den Anfängerkursen stellen wir das komplette Equipment, das heißt Maske, Handschuhe, Schwert, das ist das, womit die Anfänger am Anfang trainieren. Ja, das ist sozusagen das erste halbe Jahr und in der Zeit fängt man dann an, sich sein eigenes Equipment zu kaufen. Prinzipiell hat man eine eigene vollständige Ausstattung. Mhm. Die Trainingsgeräte, die wir haben, fallen nicht unter das Waffengesetz. Kurzer Exkurs dazu, Dinge, die spezifisch so aufgebaut sind, dass sie den anderen eben nicht schaden sollen. Also Sportgeräte sind, die fallen nicht unter das Waffengesetz. Natürlich sollte man die irgendwie in der Tasche transportieren. Alleine, dass man jetzt irgendwie nicht mit der Öffentlichkeit anhängt, die das nicht so einordnen können. Das ist schon die bessere Variante, aber rechtlich ist das kein Problem, das kann auch jeder machen, da gibt es auch keine Altersgrenze oder so. Falls man irgendwie Sammler ist und sich ein scharfes Schwert kaufen möchte, sieht es ein bisschen anders aus, da muss man dann tatsächlich 18 sein und das darfst du dann nicht in die Straßenbahn mitnehmen, aber die Trainingsgeräte, das ist kein Problem.
Ja, ja. Und dann gibt es jetzt, wenn jetzt einer sowas macht, nur einmal gefragt, dann auch für den Trainingsbetrieb und für den Wettkampfsport dann auch eben diese unterschiedlichen Längen, dass du unterschiedliche, je nach Wettbewerb, über die wir sicher gleich noch drauf zu sprechen kommen, zum Einsatz bringst, mal, was weiß ich, das lange, mal ein kürzeres oder wie ist das? Also hast du zum Beispiel, wenn du jetzt verschiedene Wettbewerbe hast, jetzt ein Set von verschiedenen Schwertern dann wahrscheinlich dabei, kurz und lang und was weiß ich, eins rund, eins eckig, ich sag's mal so ganz pauschal oder so global.
Also die Wettbewerbe sind nach Waffen Waffengattung aufgetrennt. Also zum Beispiel Langschwert ist jetzt eine Waffengattung, wo es Wettbewerbe gibt, Rapier ist eine andere. Natürlich muss man die entsprechende Waffe haben. Meistens ist es so, dass sich jemand auf eine bestimmte Waffe spezialisiert und dann vielleicht noch eine zweite oder eine dritte nebenher so ein bisschen macht. Einfach aus Interesse. Aber natürlich für die einzelnen Wettkampfarten oder die einzelnen Waffengattungen eigentlich, wie gesagt, man muss keinen Wettkampf machen, man kann sie auch einfach so trainieren, hat man halt eigene Schwerter. Mhm. Die sind auch sehr unterschiedlich. Also du könntest nicht Rapier fechten mit einem langen Schwert und umgekehrt, einfach weil die Waffen auch was ganz was anderes ausgelegt sind und sich die Art und Weise, wie man sie eben führt, aus den Waffen selbst auch ergibt. Das führt dann meistens nach ein paar Jahren dazu, dass man irgendwie viel mal ausprobiert hat und dann so eine Wand voll verschiedener Schwerter hängen hat. Das ist aber, sage ich mal, kein Nachteil. Das ist eigentlich eher so ein bisschen, dass man mit so einem positiven Gefühl an seine Wand schaut und sagt, doch, das ist eigentlich nett, dass ich das alles mal zumindest ausprobiert habe.
Mhm. Werden dann irgendwo auch für solche Fechten dann irgendwie modernere Materialien zum Einsatz gebracht für Trainingsbetriebe? Kevlar oder was der Kuckuck, irgendwas, die dann vielleicht noch leichter sind? Oder sind es wirklich immer alte Metall, ja, materialmäßig irgendwo Waffen oder?
Also vor allem bei der Schutzausrüstung ist das so. Also allein eine Fechtmaske ist ja ein modernes Konstrukt, dass die halt leicht ist, aber trotzdem sehr viel aushält. Auch bei den Jacken, da gibt es natürlich gewisse Standards, so wie beim olympischen Fechten auch, dass man zum Beispiel eine gewisse Durchstichsicherheit garantiert. Ja, diese 350 Newton oder 800 Newton kennt der eine oder andere sicherlich. Und das ist hier halt auch so. Und da baust du natürlich schon moderne Materialien ein. Was sich historisch orientiert, ist zum Beispiel der Schnitt von den Jacken. Ja? Mhm. Weil so dicke Jacken, die sollten, also wir müssen mit den Armen zum Beispiel über unseren Kopf gehen. Das ist einfach in manchen Positionen notwendig. Und wenn du zum Beispiel so ein normales T-Shirt oder einen Pulli hast, dann hängt der auf deinen Schultern auf. Also wenn du mit dem Arm nach oben gehst, dann ziehst du deinen T-Shirt mit nach oben und dann stehst du bauchfrei da. Das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, das willst du nicht. Und da orientiert man sich dann an historischen Schnitten, die eben so um die Schultern rum ausgespart sind, dass das halt nicht passiert, dass du die Arme heben kannst, ohne dass die Jacke mit nach oben geht. Aber wenn man jetzt die Leute so sieht beim Training, das sieht schon modern aus. Also das sieht nicht aus wie historische Darstellung, sondern du merkst schon, dass die moderne Ausrüstung haben, auch wenn sie dann letztendlich Schwerter in der Hand haben.
Also die Vorstellung, dass da jemand in einer historischen Ritterrüstung auf dem Blatt steht, ist falsch. Dass da jetzt keiner irgendwo jetzt wie ein historischer Kämpfer ausschaut, sondern es ist einfach moderne Schutzkleidung, aber alte Waffen, alte Kämpftechnik.
Genau.
Und das unter relativ sicheren Bedingungen, weil wie gesagt Schutzkleidung entsprechend und entsprechend.
Wobei ich gleich dazu sagen muss, im HEMA ist es so, es gibt wenig, was es nicht gibt. Also da das eben auch diese Manuskripte gibt, wie man in Rüstung kämpft, also in einer Ritterrüstung, gibt es auch da Leute, die das machen. Das sind halt nicht so viele alleine, weil halt so eine Rüstung als komplettes sehr ins Geld geht. Aber das kann schon auch was sein, was manche Vereine machen, wir nicht, weil das ist einfach nichts, wo unser Fokus drauf liegt.
Mhm. Und dann gibt es auf jeden Fall Wettbewerbe und da seid ihr dann auch präsent und kämpft dann um Meisterschaften oder wie ist das?
Genau, also im Grunde kann erstmal jede Gruppe einen Wettbewerb ausrichten, und kann den ausschreiben öffentlich, kann halt sagen, was er machen will, zum Beispiel eben langes Schwert und wie viele Teilnehmer da sind. Und es gibt kein einheitliches Regelwerk. Ja? Also jeder hat so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, seine eigenen Schwerpunkte, die er da setzt. Und es gibt aber übergreifende Strukturen, zum Beispiel über den Dachverband in Deutschland. Der hat eben dann, also der nimmt die Ergebnisse von verschiedenen deutschen Turnieren zusammen und rechnet dann eine Rangliste aus. Und wenn man da am meisten Punkte gesammelt hat, weil man am besten abgeschnitten hat auf vielen von den Turnieren, dann ist man zum Beispiel der deutsche Meister. Und da gibt es eben diese Weltrangliste, die funktioniert so ein bisschen wie beim Schach, das ELO-System. Also wenn ich jemanden schlage, der viele Punkte hat, kriege ich mehr Punkte, als wenn ich jemanden schlage, der halt nur ein paar wenige Punkte hat. Und so hast du so quasi die zwei Ebenen, einmal in deutscher Sicht, also die deutsche Rangliste, und einmal die internationale Rangliste.
Und Deutschland, wo findet man dich dann? In welcher Kategorie?
Das ist immer eine Saison und ich bin die letzten zwei Jahre nicht aktiv gewesen auf Wettkämpfen. Das heißt, da war ich nicht drin. Das letzte Mal, als ich aktiv war, war dann in dem Fall 2019. Mhm. Ich glaube, da war ich irgendwie auf Platz 6 oder so oder 5. Oh
ja, also auf jeden Fall schon ganz schön weit irgendwo mit dabei. Abgesehen muss man auch einen Trainerschein dann wahrscheinlich machen, um das dann weiterzugeben, dieses Know-how und dann eben jetzt wie du beim SSV dann an der Stelle das trainieren mit anderen zu können.
Ja, tatsächlich nicht. Das ist so ein bisschen eine Strukturgeschichte. Bei etablierten Sportarten, die sind alle im Deutschen Olympischen Sportbund, haben über das halt diesen C-Trainer-System, wo man ja auch dann Fördergelder kriegt, zum Beispiel von der Stadt. Und da ist das historische Fechten aber einfach noch nicht so weit. Das ist alles noch im Entstehen. Ich hoffe, da tut sich auch einiges in den nächsten 5 Jahren. Aber man kann sich das eher so ein bisschen wie Open Source vorstellen. Ja, also es gibt jetzt keinen Meister oder keinen Verband, der sagt, du darfst nicht, sondern es kann halt jeder machen. Das führt zu Qualitätsschwankungen, das muss man auch sagen. Also wenn man zu uns geht, kriegt man unter Umständen eine andere Qualität als in der Nachbarstadt. Es erlaubt einem aber halt auch, dass man eine relativ niedrige Hürde hat, um einfach einzusteigen. Im Grunde braucht man halt ein paar Freunde, trifft sich vielleicht anfangs im Park, und das ist so, wie viele Gruppen halt angefangen haben, die dann mit einem gewissen Wachstum auch formalisiert sich haben und gesagt haben, okay, jetzt sind wir schon ein paar Leute, jetzt müssen wir irgendwie nach einer Halle gucken, es wird Winter, machen wir doch einen Verein, und aus dem raus dann...
Ja.
Gestartet sind.
Aber das hast du noch nicht ganz so etabliert oder strukturiert oder ganz so von Vorgaben und Verfahrensweisen etabliert. Die Wettbewerbe sind aber schon so festgeschrieben, dass im Prinzip, wenn jemand auf einen bestimmten Wettbewerb trainiert, dass der weiß, was wie genau gilt oder was wie genau wie Treffer zu setzen sind. Nicht die einen sagen, oh, wir machen es so, und die anderen sagen, wir machen es anders.
Also es ist schon so, dass
uneinig wäre.
Also es ist schon so, dass die das unterschiedlich machen. Ja, der eine Wettbewerb macht so, der andere macht so. Aber das weiß man vorher. Das ist so ein bisschen die Ebene, das ist das, was die Gruppen selber festlegen können. Wie sind die Regeln bei meinem Wettbewerb? Und das andere, das sind die darüberliegenden Strukturen. DAF-Verband, weltweiter Verband vielleicht sogar. Und diese Strukturen brauchen wirklich Zeit. Also das dauert, aber alles, was die Gruppen selbst festlegen können, das ist einfach zu machen. Da kann man das einfach auch tun.
Gut, zum Thema Wettbewerbe, glaube ich, haben wir so das Wichtigste gesagt. Wie oft, vielleicht die Frage noch hinterher, wie oft seid ihr denn noch in Enten auf Wettbewerben? Ist das jetzt das wirklich jedes Wochenende, dass du unterwegs bist, oder nur mal gelegentlich, oder wie intensiv ist es so bei euch?
Also 2019 war mein intensivstes Jahr, da war ich schon im Endeffekt, sagen wir mal, während der Saison, also sozusagen von Frühling bis Herbst, schon so zweimal im Monat irgendwo unterwegs. Da war ich zum Beispiel auch bei den Europaspielen in Minsk als Teilnehmer dabei. Das, natürlich pandemiebedingt, da ging nichts
die letzten zwei Jahre. Aber schon, es beschäftigt dich schon gut. Also bist auch ganz, eine ganze Menge Wochenende damit beschäftigt.
Genau, also ich denke, so einmal im Monat wird sich wieder etablieren, wenn das wieder ein bisschen mehr los ist. Aha.
Und nebenbei, haben wir schon gesagt, und zwar auch bei der Nennung der Überschrift angesprochen, Podcasting. Du machst auch einen Podcast, das heißt so ein bisschen, das, was wir im Radio machen, quasi online. Und was gibt's denn da, wo zu hören und zu sehen, und berichte mal über deinen Podcast.
Also der Podcast heißt Schwertgeflüster, den findet man eigentlich auf allen Plattformen, wo man irgendwie Podcasts findet, also einfach mal eingeben, ansonsten über die Homepage kann man es auch direkt anhören. Und wir reden da über historisches Fechten im weitesten Sinne. Das kann auf der einen Seite schon auch mal ins Detail gehen, so zum Beispiel aus Trainer- oder Trainierenden-Sicht, auch gerade was Wettkämpfe angeht. Aber eben auch, wir beleuchten auch die historische Seite. Ja? Also wenn euch das irgendwie im Detail interessiert, zum Beispiel dieses Rapier oder das Langschwert, das klang irgendwie interessant, dann haben wir da entsprechende Folgen dafür. Ja? Also wo wir auch häufig dann Experten mit dabei haben, die sich eben mit den einzelnen Waffen noch besser auskennen. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ich bin so ein bisschen, also Langschwert bin ich Experte, Rapier fange ich an, Experte zu werden, das mache ich noch nicht so lange. Und bei anderen Waffen kann ich natürlich was zu sagen, aber da bin ich nicht so tief in Brenner im Thema drin, wie Leute, die das jetzt seit 10 Jahren im Besonderen machen. Und wir haben da aber auch ganz diverses Publikum. Also zum Beispiel hatten wir einen bei uns im Podcast, den Arne Kutz, der ist von Beruf Tjöster und Reitlehrer. Ja? Also der ist eher auf der Darstellenseite unterwegs, aber er
was
macht...
Was ist ein Tjöster?
Tjöster, das sind die Leute, die Lanzenreiten machen.
Ah, okay. Ja, okay.
Genau. Und aber halt auch so nicht rein auf Show, sondern auch ein bisschen auf Wettkampf und wilde Geschichten, aber auch zum Beispiel Leute aus dem akademischen Bereich hatten wir. Wir hatten den Direktor des Deutschen Klingenmuseums bei uns im Podcast. Gut, damals war er noch nicht Direktor, inzwischen ist es. Und auch andere Leute, die in dem ganzen historischen Bereich forschen, aber eben auch Praktizierende, die über einzelne Waffengattungen einfach viel, viel erzählen können. So zum Beispiel auch, wer hat denn eine bestimmte Waffe eigentlich getragen? Wie war das gesellschaftlich verortet? Weil das sind auch immer gesellschaftliche Trends, die dahinter stecken.
Ja, du hast gesagt wir. Das heißt, da hast du dann noch rege Beteiligung von wahrscheinlich von Freunden aus dem Verein? Oder wer beteiligt sich alles? Also wer gestaltet inhaltlich dort alles jetzt mit? Also nicht nur als Interviewpartner, sondern auch als aktiver Interviewer?
Also wir sind tatsächlich zwei, die das gemeinsam machen. Ich und der Michael Sprenger, das ist ein Fechter, der kommt aus Dresden, aus einem anderen Verein. Das heißt, da haben wir auch so ein bisschen, dass wir nicht alle im selben Saft kochen, sage ich mal, auch ein bisschen andere Perspektive mit reinbringen. Ja, und die Leute, die interviewt werden, das sind immer Gäste, die dann eben aus der Szene kommen oder aus anderen Bereichen, wie eben dem akademischen Bereich.
Ja. Wie oft habt ihr dann ein Update? Also macht ihr regelmäßig irgendwo Inhalte, Content, den ihr produziert und reinstellt? Oder also entscheidet, was weiß ich, alle 14 Tage neu oder unregelmäßig? Oder?
Wir haben mit einmal die Woche angefangen und sind dann vor ein paar Monaten auf alle 2 Wochen gewechselt. Die Folgen sind immer so, sagen wir mal, Stunde, eineinhalb Stunden lang. Also schon auch einiges an Content, was man inzwischen hören kann. Ich glaube, wir sind jetzt, ich habe gestern Folge 105 aufgenommen.
Also wow. Ein bisschen was zu hören. Mensch, Alexander, das wäre doch was fürs Radio. Denke ich gerade eine Stunde, okay, 105 Folgen, okay, Material ist genug. Das wäre ja vielleicht sogar ein Thema. Aber habt ihr einen Überblick, wie viele Leute dann das abrufen? Also wie groß das Interesse dann auch irgendwie ist?
Ja, also ich glaube, so im Schnitt sind es pro Folge irgendwie 400 Downloads. Also das ist immer natürlich, also dafür, dass es doch schon ein Niesensport auch ist, finde ich es ganz gut. Ist aber natürlich bei weitem natürlich weg von irgendwie den großen Podcasts. Also Joe Rogan sind wir nicht, das ist auch klar.
Mhm. Gibt es auf dem Gebiet dann auch noch andere Podcasts? Also seid ihr der eine oder seid ihr wirklich dann die, ja, Ausnahme oder einfach die, ihr ragt unter den verschiedenen Podcasts mit dem Thema heraus? Also
in Deutschland sind wir tatsächlich der Einzige. Es gibt natürlich ein paar Geschichtspodcasts, aber die beschäftigen sich halt mit Geschichte im Allgemeinen. Wir haben immer so ein bisschen den, ich sag mal, Nahkampfblick auf die Geschichte. Ja, so alles schön und gut, wie die Leute da gelebt haben und mit aus welchen Schüsseln die gegessen haben. Aber wir möchten wissen, wenn es dann irgendwie zum Kämpfen kam, wie hat das denn ausgesehen? Das ist das, was uns interessiert und das ist auch das, wo wir den Podcast drumherum aufbauen.
Mhm, ja. Wir sagen nochmal für alle, die jetzt das vielleicht nachhören wollen, das werden bestimmt ein oder andere sein, wie er heißt und wo die URL oder wie die URL ist, sagt es einfach nochmal.
Der Podcast heißt Schwertgeflüster und ihr findet uns am einfachsten auf schwertgeflüster.de.
Mhm. Und da kann man dann alle 105 Artikel nochmal nachhören oder
sagen, kann man alles nachhören, genau.
Ja. Sehr gut.
Ansonsten auf jeder Plattform, auf der es Podcasts gibt, sollten wir vertreten sein.
Ja. Habt ihr schon die nächsten Themen wahrscheinlich alles in Vorbereitung? Also wie viel voraus produziert ihr? Oder macht ihr immer eine aktuelle Folge und dann die nächste? Also eine produzieren, einstellen oder habt ihr immer Vorrat was?
Also wir versuchen schon so einen Monat Vorlauf zu haben, dass wir auch eben mit Urlaub und so weiter so ein bisschen vorbereitet sind. Und ansonsten haben wir halt einen Themen-Backlog und Gast-Backlog. Das muss man immer ein bisschen balancieren, was man dann nimmt, wer wann Zeit hat und so. Mhm. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein.
Ja, ein bisschen ähnlich ist es schon. Natürlich wird bei uns viel live produziert, aber live ist es ja bei euch dann nicht. Habt ihr keinen, in dem Sinne jetzt kein Internetradio, das nicht. Also bei euch ist immer vorproduziert.
Nee, also wir haben zwei Sonderfolgen gemacht, immer an Weihnachten, wo wir auch mal live gesendet haben. Aber ich muss sagen, ich habe schon Respekt davor, dass ihr das halt immer live macht, weil das ist, was die Abläufe und so weiter angeht. Da muss man sich doch nochmal dahinter klemmen. Bei uns ist es halt so, ob wir jetzt am Sonntag oder Mittwoch aufnehmen, ist egal, weil solange die Folge am Freitag rauskommt, ist das in Ordnung.
Bei Unterschied bei live ist natürlich, dass du dich immer konzentrierst und genau weißt, jetzt zählst. Das heißt, du kannst nicht, was du natürlich beim Schnitt irgendwann hat, dann mal so, ach, jetzt habe ich mich vertan, jetzt habe ich halt versprochen, jetzt mache ich halt nochmal. Das geht natürlich live nie. Das heißt, wir sind unter dem hochkonzentriert und natürlich immer aufs Gefühl für die Zeit. Wenn du was vorproduzierst, ich weiß nicht, wie es beim Podcast ist, aber wenn du es fürs Radio vorproduzierst, ist immer die Gefahr, dass du nachher auch zu viel erzählst. Nach dem Motto, wir können es ja schneiden. Und damit natürlich auch ein bisschen an Authentizität verlierst. Das ist ein Thema, was beim Live-Radio anders ist. Ja. Da heißt es genau, ich habe noch genau 3 Minuten und 10 Zeit. Und da muss ich das und das unterbringen. Da ist es vielleicht ein bisschen ein bisschen anders als beim Podcasting.
Ja, also wir versuchen nicht so viel zu schneiden, natürlich so Pausen rausnehmen und solche Dinge. Aber es ist letztendlich ein Gespräch, was wir führen. Also auch nicht so auf die Highlights zusammengekürzt. Dementsprechend, also wenn man das so stark zusammenkürzen würde, könnten die Folgen vielleicht auch ein bisschen kürzer sein. Aber wir fanden das eigentlich gut, dass das auch so ein bisschen dieses Natürliche hat, dass wir uns halt über ein bestimmtes Thema auch unterhalten, auch mit Gästen drüber unterhalten.
Ja, ja. Mhm. Schön. Wir haben noch ungefähr 2,5 Minuten. Alexander, wenn man sich jetzt für das Thema historisches Fechten zunächst einmal interessiert. Ich nehme an, man kann ja sicherlich mal zur Probe bei euch dann vorbeikommen und mal ein bisschen gucken. Oder wie ist das? Also wenn sich jemand jetzt melden möchte, soll der sich bei dir melden? Soll der mailen? Soll derjenige vorbeikommen? Oder wie kann man gegebenenfalls sich das angucken oder einfach mal mit euch Kontakt aufnehmen, um da ein bisschen ins Thema gegebenenfalls einzusteigen oder einfach mal reinzuschnuppern?
Also ich würde sagen, wenn jemand praktisch anfangen möchte, ist es am geschicktesten mal auf unsere Vereins-Homepage zu schauen und einfach mal über seinen Schatten zu springen, zu sagen, ich gucke da mal zum Probetraining. Mhm. Das geht fast immer. Vielleicht ist nicht gerade, wenn der alte Anfängerkurs gerade zu Ende ist und der neue in einem Monat startet. Aber da kann man einfach mal gucken und über die Homepage auch uns anschreiben und sagen, hey, ich gucke mir es einfach mal praktisch an. Weil das ist immer noch was anderes, wenn man es mal gemacht hat, als wenn man es nur gehört hat. Ansonsten gerne mal in den Podcast reinhören, wenn euch das im Detail interessiert. Und vielleicht auch, wenn die Leute jetzt irgendwie sagen, ja, ich schöne Story, aber ich bin halt nicht in Ulm, ne? Gibt's irgendwo anders, was könnte auch gerne auf mich selber zukommen. Also einfach alexander@ schwertgeflüster.de ist auch meine Mailadresse. Da könnt ihr mir auch einfach direkt schreiben, wenn ihr da irgendwas wissen wollt. Ich bin da auch gerne bereit, da Rede und Antwort zu stehen, so gut ich kann.
Vielleicht eine Frage noch, wenn jetzt jemand sich interessiert, gibt es fürs Mitmachen, fürs Gucken irgendwie Mindestalter? Das ist sonst ein Thema, wo ich vorher auch ein bisschen nachgefragt habe. Oder können jetzt auch ein Sechsjähriger theoretisch schon kommen? Oder geht der lieber erstmal ins Fechten?
Wir nehmen ab Volljährigkeit auf. Okay. Also wir haben kein eigenes Kinderprogramm, das müsste man tatsächlich einfach machen, auch kein Jugendprogramm. Unsere Empfehlung ist immer, wenn man da schon so ein bisschen heiß drauf ist, dann einfach noch ein paar Jahre olympisches Fechten machen, da ist man auch schon in der Abteilung drin. Und das ist eine gute Basis, um dann weiterzumachen, wenn man sagt, doch, das Historische interessiert mich mehr. Und wenn man sagt, ich habe gemerkt, das Olympische ist auch super, dann kann man auch das weitermachen. Okay. Ja, das ist unsere Empfehlung an der Stelle.
Und Bekleidung kann man erstmal bei euch leihen. Das heißt, man muss nicht in den Laden gehen und einen Haufen Geld ausgeben und nachher zu sagen, nee, war doch nichts.
Genau, Sportkleidung, Flasche Wasser ist das Einzige, was man für ein Probetraining braucht. Alles andere haben wir da.
Mhm. Sehr schön. Alexander, dann sind wir mit der Plattform auch schon wieder am Ende. Wir haben 16, 9, 15, 23, 24, 25 Sekunden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist und ein bisschen über Schwabenfedern und ihr historisches Fechten beim SSV Ulm gesprochen haben. Ich habe eine Menge dazugelernt, war für mich super interessant. Ja, mein Name ist Michael Trost. Du sagst noch mal kurz deinen Namen, wer da war.
Alexander Fürgut, danke, dass ich hier sein durfte. War eine schöne Sendung.
Ich bedanke mich auch, dass du da warst. Wir sagen Tschüss und es geht dir gleich um 17 Uhr weiter. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.